Grad Global, der Podcast für Entwicklung und Klima.
Anja Backhaus hier, einen schönen guten Tag. Grad Global ist ja ein Podcast, in dem wir über den Tellerrand schauen in andere Länder. Und immer wieder geht es darum, was wir tun können, um den CO2-Ausstoß zu verringern, der mit dafür verantwortlich ist, dass vor allem die Länder im globalen Süden massiv betroffen sind von den Auswirkungen des Klimawandels. Heute blicken wir nicht nur über den Tellerrand, sondern vor allem direkt auf unseren Teller drauf, auf das, was wir täglich essen. Da liegen nämlich Emissionen auf dem Mittagstisch, derer sind wir uns wahrscheinlich gar nicht so sehr bewusst. Und das liegt unter anderem daran, dass die Nahrungsmittelindustrie sehr intransparent ist und sich die Lieferketten für unser Bratwürstchen einmal kreuz und quer über den ganzen Globus ziehen. Es ist nicht einfach, da noch den Überblick zu behalten. Dirk Steffens hat es versucht, sich einen Überblick zu verschaffen. Er ist investigativer Wissenschaftsjournalist, Moderator, hat die Biodiversity Foundation mitbegründet, setzt sich sehr für Biodiversität und Naturschutz ein, er schreibt Bücher und er ist der neue Botschafter der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima. Hallo Dirk, ich freue mich, dass du heute mein Gast bist.
Hallo Anja.
Ja Dirk, du bist unserem Essen gefolgt, zumindest in Teilen, und bist daraufhin zu dem Schluss gekommen, dass sich unser Essen massiv auf den Klimawandel auswirkt, und zwar fast massiver als alles andere, als der Verkehr, Bauen, Heizen. Ist das tatsächlich so, dass unser Essen so schlimm ist?
Ja, manchmal ist es ja wichtig, dass man die ganz einfachen Fragen nochmal stellt. Und nach 25 Jahren als Wissenschaftsjournalist habe ich mich mal gefragt, was ist eigentlich das größte Ökoproblem von allen? Und wenn man es ausrechnet, wenn man sich die Zahlen anguckt, dann ist die Antwort eindeutig, es ist unser Essen. Aber nicht so sehr die Frage, was wir essen, sondern vor allem die Art und Weise, wie wir Essen heute produzieren. Das hat tatsächlich auf diesem Planeten den größten Öko-Impact von allen.
Ja. Ich habe jetzt noch die Plakate der Bauernproteste vor Augen, auf denen stand zum Beispiel, niemand soll es je vergessen, wir Bauern sorgen für das Essen. Und jetzt schreibst du in deinem Buch Eat It, die Landwirtschaft sei die Ursache Nummer eins für den Rückgang der Artenvielfalt, der Ökosysteme und der Lebensräume. Also die Lebensmittelproduktion, die uns am Leben halten soll, die wird auch zu einer Bedrohung für unser Leben. Welche Verantwortung trifft da auch auf die Bauern?
Die Bauern sind eigentlich in dieser Kette die, auf die man am wenigsten schimpfen sollte, denn die haben sehr wenig Spielraum. Fangen wir mal mit ganz simplen Gedanken an. Also kein Landwirt, kein Bauer, keine Bäuerin würde jemals etwas anbauen, etwas produzieren, was dann wir als Konsumenten nicht kaufen würden. Und was wir nicht kaufen würden, würden auch die großen Supermarktketten, die ja den Landwirten mehr oder weniger vorschreiben können, was sie anzubauen haben, dann auch nicht in ihre Supermarktregale räumen. Also die Bauern können nur das herstellen, was wir konsumieren wollen, und sie können das auch nur so machen, wie wir bereit sind, nachher diese Leistung zu honorieren. Also wenn wir in den Supermarkt gehen und nicht bereit sind, mehr als 70 Cent für einen Liter Milch auszugeben, dann können wir uns nachher auch nicht bei den Landwirten beschweren darüber, dass Kühe in industrieller Massentierhaltung leben müssen. Mhm. Das eine hat direkt etwas mit dem anderen zu tun, und deshalb sind die Bauern hier nicht die Schuldigen, sondern die sind nur ein Glied in dieser Kette. Und das endet, diese Kette endet bei dir und bei mir auf dem Frühstückstisch. Das muss man klar sagen.
Ja, und vielleicht können wir auch nochmal, um wirklich auf Massentierhaltung zu sprechen zu kommen und die große Nahrungsmittelindustrie auch nochmal auf teilweise wirklich groteske Ausmaße zu sprechen kommen. Du warst nämlich in der arabischen Wüste und da steht ein Kuhstall, die Al-Safi-Farm. Was ist das bitte für ein Kuhstall mitten in der arabischen Wüste?
Ja, das ist womöglich der größte Kuhstall auf der ganzen Welt. Da stehen 50.000, ich wiederhole das nochmal zum Mitschreiben, 50.000 Holsteiner Milchkühe auf einer einzigen Farm. Mitten in der Wüste, in Saudi-Arabien, in einem Land, in dem es keinen einzigen Fluss gibt und auch keine einzige Wiese. Und wir alle wissen, Kühe ohne Wiese, das kann zu einem Problem führen. Und genau das passiert hier auch, denn diese Tiere, die leben zwar an großen Ställen mit viel Auslauf, aber sie brauchen ja auch mitten in der Wüste trotzdem Futter, und zwar 1.300 Tonnen ungefähr pro Tag. Und da Saudi-Arabien das wegen seiner Wüstenlandschaft, seiner klimatischen Voraussetzungen gar nicht selbst herstellen kann, wird dieses Kuhfutter, dieses Tierfutter aus Amerika, aus Europa, aus Afrika, aus Australien importiert. Jeden Tag 1.300 Tonnen Tierfutter nur, um es in der Wüste an Milchkühe zu verfüttern.
Unfassbar.
Man muss jetzt wirklich nicht Agrarwissenschaft oder Ökologie studiert haben, um sich vorstellen zu können, das ist ökologischer Wahnsinn.
Ja, und wahrscheinlich auch die Energiekosten da mitten in der Wüste. Wie geht's den Kühen da so? Also leiden die sehr auch unter der Hitze, kann man sich vorstellen?
Naja, tierwohlmäßig würde ich sagen, da müssen sich die Al-Safi-Leute nicht verstecken. Also das Tierwohl ist, glaube ich, halbwegs okay. Natürlich sind über 50 Grad, wenn die Tiere rausgehen. Die haben da also auch Auslauf nach draußen, was viele deutsche Kühe ja gar nicht mehr haben heutzutage. Über 50 Grad, das geht auf keine Kuhhaut, das können die auch nicht ab. Aber in den Ställen, in den offenen Ställen, drin ist ja Schatten und da drin sind sogenannte Cow Conditions, also Air Condition für Kühe ist da eingebaut. Das sind so große Wasserzerstäuber. Die sorgen dafür, dass da so eine Art, so ein kleiner Wassernebel in der Luft hängt und die Tiere kühlt. Das hat aber nicht nur mit Tierwohl zu tun. Die haben einfach festgestellt auf der Al-Safi-Farm, wenn es dauerhaft wärmer als 35 Grad ist, dann geht die Milchleistung der Kühe dramatisch runter. Und wer diese Hochleistungsrasse, das sind Holsteiner Milchkühe, wirklich richtig ausbeuten will, also wer da diese 30, 40 oder noch mehr Liter pro Tag aus so einer Kuh rausholen will, der muss eben auch für optimale Bedingungen sorgen. Und das heißt, die Kühe müssen gekühlt werden, damit sie auch schön produktiv sind und das richtig viel Geld einbringt.
Schön effizient. Also das heißt ja, Wasser muss dorthin gebracht werden. Du meintest ja anfangs, gibt da ja noch nicht mal einen Fluss, vor allen Dingen nicht in der Nähe. Futter, 1300 Tonnen am Tag. Also die Klimabilanz ist eine Katastrophe. Das ist auch so ein bisschen Größenwahn, finde ich. Ist das die Zukunft der Landwirtschaft?
Naja, wir dürfen nie vergessen, Landwirtschaft, Nahrungsmittelproduktion hat auch immer etwas mit Machtpolitik zu tun. Aus sehr nachvollziehbaren Gründen ist es für jedes Land natürlich sehr gefährlich, sich bei der Nahrungsmittelproduktion auf Importe zu verlassen. Also ich würde auch mir in Deutschland nicht wünschen, dass wir völlig davon abhängen, dass unser Essen aus dem Ausland importiert wird. Denn dann gibt es mal eine internationale Krise, irgendeine Streiterei mit einem komischen Präsidenten oder einer Präsidentin irgendwo und zack, haben wir nichts mehr zu essen. Also die Nahrungsmittelindustrie ist eben auch etwas ganz Besonderes, weil es das erste und wichtigste Bedürfnis der Menschen befriedigt, nämlich Nahrung. Mhm. Und so ist auch diese Al-Safi-Farm zustande gekommen. Da haben die Saudis mit dem ganzen Ölgeld, man hat ja manchmal das Gefühl, die wissen nicht wohin mit den Milliarden, irgendwann mal beschlossen, wir wollen nicht so abhängig sein von den Orten und deshalb setzen wir jetzt mal diese Milchfabrik bei uns mitten in die Wüste. Und das zeigt, dass die Landwirtschaftsdiskussion eben noch komplexer ist, als wenn man jetzt über Autos, eine Schraubenproduktion oder andere Industriezweige spricht, weil hier immer noch dieses Grundbedürfnis Nahrung und Machtpolitik mit reinspielt. Es ist also ganz, ganz schwierig, das aufzudröseln.
Ja, auch politisch, die Ebene ist natürlich auch immer noch wichtig. Aber ich habe mir jetzt, weil du das gerade gesagt hast, mit den Importen jetzt auch noch einen Spruch gemerkt bei den Bauernprotesten hier in Deutschland. Da hing nämlich an einem Trecker das Schild, ist der Bauer ruiniert, wird das Essen importiert. Und da sind wir auch wieder bei deiner Recherchereise, weil selbst wenn wir jetzt Joghurt und Milch nicht aus der Al-Safi-Farm in der Wüste für unseren Konsum nutzen, es ist verwirrend, aber du hast einen Zusammenhang aufgestellt zwischen dem Verzehr einer Bratwurst, der Zerstörung des Regenwaldes und der Flutkatastrophe im Ahrtal. Also irgendwo sind auch unsere Bauern schon Teil solcher Importe. Vielleicht kannst du den Zusammenhang nochmal nachvollziehen für uns alle.
Ja, die Bauern spielen natürlich jetzt in der Diskussion gerne die Karte. Das ist ja lokale, nationale Nahrungsmittelproduktion und das hängt von uns ab. Sie sind aber nicht ganz ehrlich, wenn sie das sagen. Denn vieles, was sie auf ihren Höfen machen, ist alles andere als regional oder national. Und die Bratwurst ist halt ein wunderbares Beispiel dafür. Also eine Schweinemastanlage in Deutschland, die verfüttern ja Soja. Und wenn ich mir so eine normale Bratwurst jetzt im Supermarkt kaufe, eine günstige, möglichst günstige Bratwurst, das Fleisch kommt aus der Massentierhaltung und das Futter für die Massentierhaltung kommt, weil es aus Soja bestehen muss, die brauchen proteinreiches Kraftfutter, sehr oft aus Brasilien, Soja. Und dafür wird in Brasilien der Regenwald abgeholzt, was wieder Einfluss auf unser Klima, hat, also auf die Wetterextreme, sowas wie die Ahrtalflut zum Beispiel. Und so hängt also mein Bratwurstkonsum direkt mit dem Klimawandel zusammen. Und das ist der Punkt, wo die Diskussion eben auch nicht ehrlich ist. Auch ein Schwein aus Deutschland hängt am Tropf der internationalen Agrarindustrie, weil das Futter für diese Schweine eben nicht aus Deutschland kommt. Das erzählen die Bauern nur sehr gerne nicht mit, weil es ihre Verhandlungsposition schwächen würde. Das Soja kommt meistens aus Brasilien, es gibt auch andere Lieferländer, aber es ist immer noch der größte Lieferant hier in Deutschland. Und wir könnten in Deutschland wahrscheinlich nur halb so viele Schweine halten, wenn wir sie wirklich mit Futter von unseren eigenen deutschen Flächen ernähren wollen. Daran sieht man, die Nahrungsmittelindustrie ist sowieso international total miteinander verflochten, weil ganz abgesehen von den chemischen Mitteln, die verwendet werden, von den Maschinen, die in der Landwirtschaft eingesetzt werden, bis hin zu der Software in der modernen Precision Farming Industrie. Also so zu tun, als könnte jetzt die deutsche Landwirtschaft autark von der Weltwirtschaft alles super selber produzieren, wenn man ihnen nur genug Subventionen vor die Tür kippt, das ist wirklich Blödsinn.
Und das merkt man nicht nur an Klimafolgen wie der Flut hier im Ahrtal, die, wie du jetzt gesagt hast, auch am Ende mit unserer Wurst zusammenhängt, sondern auch das Schicksal von den Menschen im globalen Süden. Also ihr wart ja mit dem Team in Brasilien und du hast da mit einem Häuptling von einem Volk gesprochen und der hat zu dir gesagt, an eurer Wurst klebt das Blut meines Volkes. Ich musste wirklich schlucken, aber die Maros in Brasilien müssen um ihre Existenz kämpfen. Wie hängt die mit Sojabohnen zusammen, die unsere Schweine fressen?
Also der Bundesstaat, in dem das Problem in Brasilien am größten ist, das ist Pará, da kommt sehr viel Soja her. Große Konzerne wie Cargill zum Beispiel haben da einen riesen Hafen gebaut und von da wird dann das Soja direkt nach Deutschland verschifft und landet dann bei uns in den Ställen. Wir haben mal die Handelsroute so eines Schiffes mal getrackt, also mal nachvollzogen. Das ist sehr gerade zu zeigen. Soja von illegal abgeholzten Flächen landet auch in deutschen Mastställen. Das muss man einfach mal feststellen. Und diese Flächen, wo Soja angebaut wird, da stand ja vorher Regenwald. Und eigentlich gibt es sowas wie ein Soja-Moratorium und internationale Verpflichtungen, Abmachungen und Versprechen, dass man für Sojafelder keinen Regenwald mehr abholzt. Die Tatsache ist aber so, dass die großen Soja-Kartelle von Soja-Mafia, spricht man sogar vor Ort, sich immer wieder mit illegalen Methoden Land aneignet, das zum Beispiel eigentlich Indigenen gehört, wie zum Beispiel dem Volk, das du gerade erwähnt hast. Denen wird also ihr Land weggenommen. Plötzlich ist da alles abgeholzt und sie haben nicht mehr den Wald, der sie ernährt hat und der auch ihre kulturelle Heimat ist. Dann grasen da vielleicht erst Rinder, irgendwann wird es umgepflügt und da wird ein Mais oder ein Sojafeld angelegt. Und das führt zu Konflikten und diese Landkonflikte werden auch mit Waffen ausgetragen. Also in Brasilien werden jeden Monat Menschen umgebracht aufgrund dieser Landkonflikte, auch von der Soja-Mafia. Und so hat der Häuptling das gemeint. Also Mitglieder seines Volkes sterben in diesem Landkonflikt. Und diesen Landkonflikt gibt es, weil wir billig Soja für unsere Mastschweine kaufen. So ist der Zusammenhang.
Ja. Und ihr seid dem Soja gefolgt, beziehungsweise habt ihn getrackt. Und es ist tatsächlich genau wirklich diese Sojabohne, die teilweise bei uns ankommt. Das ist wirklich, das klingt so schrecklich und kaum jemand weiß, dass es diesen Zusammenhang gibt zwischen den Maros in Brasilien und unserer Bratwurst, weil es so komplex ist. Also wir wissen ja gar nicht mehr, woher das Essen kommt, Dirk. Von nirgendwo und überall. Wie konnte das eigentlich so weit kommen? Oder was hat das vor allen Dingen zur Folge, dass wir uns gar nicht mehr im Klaren sind, wie komplex das alles ist?
Ja, das Essen von nirgendwo, dieses Gefühl, wenn ich im Supermarkt bin, es geht mir natürlich genauso wie allen anderen, wie dir und allen anderen Menschen auch. Wenn du im Supermarkt in irgendein Regal greifst, dann weißt du doch gar nicht, wo kommt dieses Essen eigentlich wirklich her? Da ist zwar mal irgendwas aufgedruckt, aber naja. Wo kommt das wirklich her? Unter welchen Bedingungen ist das produziert worden? Was steckt da alles drin? Und die einzelnen Bestandteile, wo kommen die denn alle her? Das ist viel zu komplex, um es im Supermarkt nachvollziehen zu können. Und das heißt, wir haben überhaupt keine Verbindung mehr zum Essen. Unser Essen kommt von nirgendwo. Und es wäre natürlich anders, wenn man wirklich neben dem landwirtschaftlichen Betrieb wohnen würde, der all die Sachen produziert, die man isst. Dann würde man ja jeden Tag sehen, wo das Zeug herkommt, wie es gemacht wird. Man würde auch sehen, wenn der Bauer oder die Bäuerin irgendwas aufs Feld kippt, was da vielleicht nicht hingehört. Man wüsste über die Lieferketten Bescheid. Und man wüsste auch, wie es den Bauern und Bäuerinnen auf ihren Höfen gerade so geht. Aber dadurch, dass die Industrie so globalisiert ist, haben wir vollständig die Connection verloren. Wir wissen überhaupt nicht mehr, was drin ist, wo es herkommt. Und deshalb können wir das Problem auch gar nicht mehr fühlen. Also ich bin ja selber ein Grillfan und esse ganz gerne mal eine schöne Bratwurst. Aber wenn ich da reinbeiße, dann denke ich in dem Moment natürlich an alles Mögliche. Zum Beispiel, wäre es jetzt schön mit Kartoffelsalat oder ein Bierchen dazu, aber ich denke doch nicht darüber nach, wo das Futter für die Tiere hergekommen ist, die irgendwann mal zu meiner Wurst geworden sind. Das ist zu viel verlangt, das ist nicht menschlich, das entspricht nicht unserer Natur. Und weil das so ist, fühlen wir nicht mehr, was an der Nahrungsmittelproduktion alles dran.
Ja, aber das ist natürlich alles schon so weit fortgeschritten und so vernetzt und so global, dass es wahnsinnig schwierig ist, etwas dagegen zu tun. Weil du hast auch gerade gesagt, Soja-Moratorium bringt nichts. Es gibt das Waldschutzgesetz der EU, ist auch nur so halb gut. Also was kann denn getan werden, um der Ausbeutung der Tiere und der Natur zu begegnen?
Ich muss jetzt diesen schlimmen Satz sagen, den ich so oft sagen muss. Mhm. Es gibt auf komplexe Fragestellungen für komplexe Probleme keine einfachen Lösungen. Also sowieso mal als Grundrezept. Wenn irgendwas ganz schwierig ist, egal ob Mobilität, Energie oder Nahrungsmittelproduktion, und jemand bietet eine einfache Antwort an, so eine ganz einfache, dann sollten alle Alarmglocken im Gehirn klingeln und sagen, ups, kann das wirklich so einfach sein? Die Antwort ist eigentlich immer nein. Es gibt keine einfachen Antworten auf komplexe Fragestellungen. Das ist hier leider auch so. Also ich kann jetzt nicht antworten, alle vegan essen und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Das würde natürlich helfen, man kann sich das ausrechnen. Wenn man weniger Fleisch konsumiert, dann ist die Belastung für das Klima auch geringer. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Es gibt neue Haltungsformen, wo sogar Rinder zu Klimaschützern werden können, wenn man sie richtig anfasst. Also so simpel ist die Wahrheit hier auch nicht. Es gibt riesige Regionen, wie man über die Mongolei oder große Teile von Südamerika, da ist der Boden und die Vegetation so beschaffen, da kann man ja gar keinen Ackerbau betreiben. Wenn man dann Nahrungsmittel für Menschen herstellen will, dann muss das durch extensive Viehhaltung, also Fleischproduktion, geschehen. Also man sieht daran schon, so einfach ist das alles nicht. Und deshalb ist meine Antwort auf deine Frage, man muss an all den vernünftigen Stellschrauben drehen, die man sich so vorstellen kann. Also man muss nicht studiert haben, Agrarwissenschaft, um zu verstehen, wenn ich jeden Tag morgens, mittags, abends Fleisch esse, dann ist das wahrscheinlich nicht gut. Und genauso ist es auch. Aber alles, was im Übermaß stattfindet, und sei es, dass ich Mangos von den Philippinen jeden Tag esse oder es jeden Tag Avocado aus Mexiko sein muss, all sowas ist nicht gut. Also der gesunde Menschenverstand ist hier der beste Kompass für das Einkaufen im Supermarkt und das Essen, das wir uns morgens auf unseren Frühstückstisch stellen. Der gesunde Menschenverstand beantwortet die meisten Fragen richtig.
Das heißt, also wir haben ja gerade von dir gehört, dass diese Nahrungsmittelversorgung oder die Ketten sehr komplex sind. Die ziehen sich kreuz und quer über den Globus. Und du würdest trotzdem dem Konsumenten hier in Deutschland die Macht zusprechen, etwas ändern zu können? Also wirklich, diese Macht haben wir?
Also man muss sich mal die Größenordnung vorstellen. Man unterschätzt das ja. Wenn ich morgens in mein Brötchen mit einer Salami beiße, habe ich ja nicht das Gefühl, ich würde damit die Welt Richtung Abgrund stoßen. Aber wir Deutschen machen ungefähr 1% der Weltbevölkerung aus. Und ein einziger großer Lebensmittelkonzern oder die 4, 5 großen Lebensmittelkonzerne zusammengerechnet in Deutschland, haben auf das Klima einen so gewaltigen Einfluss, der ist viel größer als der klimatische Einfluss von anderen Ländern. Also eine große Supermarktkette in Deutschland hat wahrscheinlich mehr Verantwortung für menschliche Treibhausgasemissionen als ein mittelgroßes afrikanisches Land. Nur eine einzige Supermarktkette. Und wenn man sich das mal klar gemacht hat, dann sieht man, was für eine Macht dahinter steht. Denn die Supermärkte, das sind ja alles nette Leute, ich arbeite auch gerne mit denen zusammen, die wollen ja die Welt nicht zerstören. Auch die Landwirtschaft will die Welt nicht zerstören. Wir wollen alle auf einer intakten, gesunden Erde leben. Das heißt, wir haben ein gemeinsames Interesse. Aber wenn wir immer nur das Billigste kaufen, ja, und Dinge, die nicht regional, nicht saisonal sind, die unter großen ökologischen Kosten hergestellt werden, dann ist genau das das Problem. Und niemand, kein Landwirt wird doch irgendwas anbauen, was er nachher nicht verkaufen kann. Mhm. Kein Supermarkt wird irgendwas ins Regal legen, was die Kundschaft nicht annimmt. Und die Macht der Verbraucher ist hier wirklich groß. Wir Verbraucher und Verbraucherinnen haben deshalb einen langen, langen Hebel. Und ganz ehrlich, ich glaube, dass sich viele Bauern, Bäuerinnen, auch auf der Handel, die würden sich freuen, wenn wir nur noch ökologische Produkte kaufen würden. Denen ist ja im guten Sinne egal, womit sie ihre Marge machen. Sie müssen nur irgendwas verkaufen, damit sie nicht pleite gehen. Also die Verantwortung liegt schon zum großen Teil bei dir, bei mir, bei uns allen.
Das passt ganz gut zu einem Interview. Das hatte ich vor kurzem mit einem sehr wütenden Landwirt. Und der sagte, alle wollen, dass wir Bio produzieren. Jeder fordert ein hohes Tierwohl, aber niemand bezahlt das. Dann hat er einen Versuch zitiert, in dem wohl vor einem Supermarkt die Menschen gefragt wurden, ob sie für biologischen Anbau seien, dafür, dass die Schweine, Kühe, Hühner artgerecht gehalten werden. Und alle haben gesagt, ja, ja, dafür bin ich auf jeden Fall. Ja, und dann kamen sie raus und dann hat man auf ihre Produkte geschaut. Und der Einkaufskorb war voller Billigprodukte, kein Bio. Also das heißt, ihr Verhalten deckt sich gar nicht mit dem, was sie wollen. Und der Bauer hat dann zu mir gesagt, ja, wenn die Menschen das billig wollen, dann produziere ich auch billig. Also diesen Zusammenhang.
Ja. Und da hat der Mann recht. Ich meine, wenn ich selber ein ich komme ja selber von einem Bauerndorf. Ich konnte Trecker fahren, bevor ich Fahrrad fahren konnte. Also wenn ich morgens aufwache auf einem Bauernhof, dann überlege ich mir ja nicht, wie kann ich die Welt zerstören, sondern ich muss mir überlegen, und das ist eine anständige, ehrenhafte, gute Überlegung, wie kann ich meinen Betrieb so führen, dass er auch weiter existieren kann? Also wie kann ich einen kleinen Gewinn aus meinem Betrieb auswirtschaften? Das muss sich jeder Bauer und das muss sich jede Bäuerin jeden Tag überlegen. Mhm. Und wenn wir nur das billigste Zeug kaufen und den Landwirten nicht das Geld an die Hand geben, das sie brauchen, um nachhaltig zu wirtschaften, ja, dann haben die Bauern mit ihrem Protest natürlich recht. Also wir dürfen von Leuten nichts verlangen, was sie für das, was wir dann bezahlen, nicht leisten können. Das ist ja so, wir alle gehen morgens zur Arbeit, um unser Geld zu verdienen. Als würde jemand sagen, ach, du kriegst ab jetzt nur noch die Hälfte deines Gehalts, aber du sollst genauso viel arbeiten. Da würden wir doch auch sagen, nö, mache ich nicht, habe ich keinen Bock drauf. Und deshalb bin ich bei diesem Punkt ganz auf Seiten der Bauern. Also da muss sich viel ändern. Da muss besser bezahlt werden für gute Landschaftspflege, für ökologische Leistungen auf dem Bauernhof. Und da muss die Politik dann natürlich, ist mal langweilig, weil die Politik muss dieses oder jenes tun, aber uns auch helfen. Also jetzt ist es ja sogar so, dass umweltschädliche Produkte subventioniert werden. Also du kriegst in der Landwirtschaft immer noch grundsätzlich am meisten Subventionen, wenn du den größten, am stärksten industrialisierten Hof hast. Wenn du aber sagst, mein Interesse als Bauer ist es, ich möchte gerne, dass die Natur auch gesund ist und möglichst artenreich auf meinem Bauernhof sich darstellt, dann kriegst du dafür viel zu wenig oder sogar gar kein Geld. Also da haben die Bauern völlig recht. Wenn wir etwas von ihnen verlangen, was sie mit ihrer Arbeit leisten sollen, dann müssen wir sie dafür auch bezahlen. Und das tun wir bisher eher nicht.
Ja, und da müssen wir politisch regulieren. Weil na klar sagt man immer, Nachfrage steuert das Angebot. Aber ich frage mich manchmal, ob das Angebot nicht auch die Nachfrage steuern kann. Also wenn alle Bauern Produkte anbieten, die nach sozialen, ethischen und ökologischen Standards hergestellt werden, also dann müssen ja die Verbraucher das kaufen, weil es nichts anderes gibt. Aber da ist immer die Frage, wer macht den Anfang und wer regt diesen Prozess an?
Ja, aber das ist ja so, da ist der Handel natürlich viel mehr in der Verantwortung. Also denn du entscheidest ja nicht auf dem Bauernhof, was du isst, sondern du gehst normalerweise, die meisten von uns gehen einfach in den Supermarkt. Mhm. Und man hat da die Auswahl, da stehen dann vielleicht drei Produkte und eins ist möglicherweise Bio. Das ist dann deine Entscheidung, welches du nimmst. Aber ich rede da auch mit den großen Handelsketten und versuche die auch davon zu überzeugen, hey, im Rahmen eurer Möglichkeiten solltet ihr doch auch gucken, dass hier landwirtschaftliche Produkte angeboten werden, die den Bauern das Leben ein bisschen leichter machen. Also das immer alles auf dem Rücken der Bauern auszutragen, das ist so ein bisschen schick geworden, aber das ist natürlich wirklich unfair.
Ja, und ich glaube, ein Schritt ist es ja schon, sich bewusst zu sein, auf welchem System der Ausbeutung und Ungerechtigkeit unsere Nahrung basiert. Also egal, ob wir eine Bratwurst essen oder Joghurt, also immer nochmal genau nachschauen, wo die Lebensmittel wirklich herkommen. Und Landwirtschaft und Natur können auch zusammen. Es gibt ja nicht nur regenerative Energien, sondern du hast auch regenerative Landwirtschaft dir angeschaut. Wie wird da Natur und Bewirtschaftung in Einklang gebracht?
Ja, die können nicht nur zusammen, sondern die müssen ja sogar zusammen. Mhm. Also wenn Natur kaputt ist, sind auch wieder die Landwirte die ersten Leidtragenden. Also ein erschöpfter Boden, ein ausgetrockneter Boden, ein erodierter Boden bringt keine Erträge mehr. Also auch hier ist ja die Landwirtschaft das erste Opfer von ökologischer Fehlwirtschaft. Das muss man ja mal klar sagen. Und grundsätzlich ist Landwirtschaft auch nichts Umweltschädliches, im Gegenteil. Also da möchte ich nur mal so mal ganz tief in die historische Kiste greifen. Nach der Eiszeit war Deutschland, nach der letzten Eiszeit, haben sich in Deutschland vor allen Dingen Wälder, Buchenwälder in erster Linie ausgebreitet. Und die Artenvielfalt in einem vollständig bewaldeten Deutschland war deutlich geringer, als sie es in einer Kulturlandschaft Deutschland ist. Also Landwirtschaft kann sogar die Artenvielfalt befördern, über das natürliche Maß hinausheben. Landwirtschaft ist also grundsätzlich erstmal, würde ich sagen, was Gutes. Auch ökologisch betrachtet etwas Gutes.
Wenn man aber das Maß einhält.
Wenn man das Maß einhält und das richtig macht. Jetzt muss man aber auch wieder sagen, ich bin ja so in den 70er, 80er Jahren als Kind auf dem Bauerndorf groß geworden. Viele ökologische Zusammenhänge kannten wir auch noch. Also als dann die Chemie Einzug hielt auf den Höfen, also die ganzen Pestizide, Herbizide und so weiter, der Dünger immer weiter verbreitet wurde, neue Saatgutarten kamen. Wir wussten damals auch oft noch gar nicht, was das langfristig für Folgen hat. Heute wissen wir das und das heißt, wir haben neue Möglichkeiten. Die Wissenschaft ist voran, die Agrartechnologie ist vorangegangen. Wir haben heute Möglichkeiten, Landwirtschaft so zu betreiben, dass sie mit der Umwelt ganz prima harmoniert und wir haben es nur noch nicht umgesetzt. Das ist unser Problem.
Ja, also man kann Natur und Bewirtschaftung in Einklang bringen, Menschen ernähren und die Umwelt schützen. Das ist verrückt. Jetzt allerdings nicht in Massen. Das wird mit regenerativer Landwirtschaft nicht funktionieren. Aber ich komme jetzt nochmal darauf zu sprechen, weil wir einen ganz wichtigen Punkt noch gar nicht erwähnt haben. Weil wir vorhin waren wir auch im globalen Süden, um nochmal dahin zurückzukommen. Nämlich die Gerechtigkeit. Also im Bereich der Nahrungsmittel heißt das eine gerechte Verteilung. Also während wir hier darüber diskutieren, wie viel Biofleisch und wie viel Fleisch wir oder Billigfleisch wir essen, vergessen wir ja, was wir überhaupt für eine Auswahl haben. Aber es gibt natürlich Menschen auf der Welt, die hungern. Also der Hunger steigt. Mittlerweile leiden knapp 350 Millionen Menschen an Hunger. Darüber habe ich in einer anderen Grad-Global-Folge mit Martin Frick vom World Food Programm gesprochen. Wenn wir jetzt von Massenproduktion im großindustriellen Stil hören, Dirk, wie kann das sein, dass bei dieser hochtechnisierten und effizienten Nahrungsmittelindustrie immer noch Menschen gibt, die hungern?
Ja, die Landwirtschaft, und dafür gebührt ihr wirklich, dafür müsste man eine Kerze in der Kirche für die Landwirtschaft anzünden, produziert eigentlich genug Nahrungsmittel für alle. Und ja, sie kann sogar genug Nahrungsmittel für 10 Milliarden Menschen produzieren. Aber es ist vielleicht ein Vergleich, ein zynischer, ein grausamer Vergleich, der das Problem deutlich macht. Es sterben auf der Welt nicht nur die du gerade genannt hast, die vielen Millionen an Hunger, sondern noch mehr Menschen sterben an Übergewicht, an Fehlernährung, an zu viel und zu viel vom Falschen. Also wir haben, um es mal ganz krass zu sagen, wir haben ungefähr genauso viel Fette wie Hungernde. Und damit ist das Problem auf den Punkt gebracht. Es gibt eine Verteilungsungerechtigkeit auf der Welt, die enorm ist, und dann auch eine Ineffizienz, die einem wirklich zur Verzweiflung treiben kann. Denn ungefähr ein Drittel von allen Lebensmitteln, die auf der Welt produziert werden, landen nie auf irgendeinem Teller, sondern werden einfach wieder weggeschmissen. Und wenn man sich zumindest bei uns hier in den Industrieländern anguckt, wo wird denn eigentlich essbare, gute Nahrung weggeworfen, dann ist das nicht die Landwirtschaft. Es ist auch nicht der Handel, der hat nur einen kleinen Anteil daran. Es ist auch nicht die verarbeitende Industrie, also die Lebensmittelindustrie, sondern das sind wir, du und ich und wir alle. Also bei uns fast 60% aller essbaren Nahrungsmittel werden von Privathaushalten weggeworfen. Das sind viele Millionen Tonnen alleine Deutschland pro Jahr. Das heißt, das ist für die Umwelt eigentlich wichtiger, was in deinem Kühlschrank steht, als die Frage, was in deiner Garage steht und wie du deinen Kühlschrank managst. Ob du wirklich immer besonders energie- und klimaschädliche Nahrungsmittel nur dir reinziehst oder ob du auch ein bisschen auf Bio-Öko-Nachhaltigkeit achtest. Und vor allen Dingen auch, wie managst du deinen Kühlschrank? Muss man wirklich immer so viel von allem kaufen? Kann man nicht die Menge der weggeworfenen Lebensmittel reduzieren? Wir zu Hause, bei unserer Familie, wir haben zwei Kinder und meine Frau und ich, wir gucken inzwischen, dass wir tatsächlich die Sachen, die vielleicht nicht mehr so lange haltbar sind, im Kühlschrank immer nach vorne stellen, dass wir die zuerst essen, dass wir im Supermarkt nur das kaufen, was wir brauchen. Das heißt nicht, dass man sich einschränken muss, sondern im Gegenteil, man kann ja immer noch all das essen, was man mag. Man kauft nur ein bisschen schlauer ein, macht sich ein paar mehr Gedanken drüber und das führt am Ende dazu, dass man auch noch Geld spart. Und hier wird es jetzt richtig crazy. Also man spart Geld und kann die Welt retten, indem man einfach mit seinem Kühlschrank ein bisschen schlaueres Management betreibt.
Mhm. Obwohl man natürlich da jetzt schon nochmal, wenn man globaler schaut, sehen muss, wahrscheinlich retten wir keine Menschenleben in Afrika, wo Menschen an Hunger sterben, wenn wir hier nichts wegschmeißen. Also
da würde ich dir widersprechen. Ja? Okay. Also wenn du zum Beispiel dir vorstellst, bleiben wir mal bei dem Beispiel, das wir schon besprochen haben, die Bratwurst und die Toten in Brasilien aufgrund unseres Fleischkonsums, ja, da hast du natürlich einen direkten positiven Effekt, wenn du eine Bratwurst aus wirklich deutscher, auf Nahrungsmittelproduktion, deutscher Nahrungsmittelproduktion kaufst, dann hast du dieses Problem eliminiert. Also wenn das ohne Soja stattfindet, die Bratwurst, die du isst. Mhm. Also das hat schon einen sehr direkten Einfluss darauf. Und oft ist es inzwischen ja auch so, Deutschland ist da natürlich nicht so ganz schlimm, da gibt es Länder wie China, die das viel, viel schlimmer betreiben. Die kaufen sogar Flächen in anderen armen Ländern, um da Nahrungsmittel zu produzieren und bringen das dann zu sich nach Hause, während drumherum die Bevölkerung in Armut und Hunger lebt. Also es ist tatsächlich so, dass unser Konsum schon was damit zu tun hat, wie es den Menschen vor allen Dingen im globalen Süden geht. Und wenn wir besser und bewusster konsumieren, wird es auch denen besser gehen. Da gibt es schon diesen Zusammenhang.
Ja, aber wichtig ist, dass wir wirklich endlich gerechtere, nachhaltigere und widerstandsfähigere Ernährungssysteme aufbauen. Und du sagst, wir können da auch unseren Teil zu beitragen. Ich finde das so super. Du bist auch immer so optimistisch? Also woher kommt eigentlich dieser Optimismus, obwohl du ja weißt, wie schlimm das um die Welt steht? Ich meine, du hast es mit eigenen Augen gesehen, du warst an Orten, an denen ja die Ungerechtigkeit wirklich sehr offensichtlich ist. Woher dein Optimismus, Dirk?
Ich glaube, dass der hat zwei Quellen. Also das eine ist, ich bin halt so, man wird ja auf eine bestimmte Art geboren und hat dann nur so einen Entwicklungskorridor. Also aus einem Miesepeter wird niemals ein Scherzkeks und umgekehrt wahrscheinlich auch nicht. Aber man hat ja doch eine gewisse Bandbreite, innerhalb derer man leben kann. Meine Bandbreite ist durch irgendeinen evolutionär-genetischen Zufall eher die eines gut gelaunten Menschen. Und dann habe ich auch sehr viel darüber nachgedacht. Und es gibt von dem Philosophen Karl Popper diesen wunderbaren Satz: Es gibt zum Optimismus keine vernünftige Alternative. Das wichtigste Wort in diesem Satz ist meiner Meinung nach vernünftig. Denn wenn wir aufgeben, wenn wir nur noch Weltuntergang schreien, wenn wir nur noch schlechte Laune verbreiten und wenn wir meinen, wir hätten keine Chance, irgendwas zu verändern, ja, dann sind wir wirklich verloren. Mhm. Denn unsere Zukunft wird das sein, was wir heute über sie erzählen. Und das ist kein philosophischer Quatschsatz, sondern das ist eben so. Mhm. Denn heute entwickeln wir die Pläne und Ideen für die Zukunft. Und wenn wir die Zukunft als einen dystopischen Ort voller Katastrophen, Hunger, Ungerechtigkeit und Leid darstellen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es genauso kommt, auch hoch. Aber wenn wir gemeinsam so ein bisschen die Ärmel hochkrempeln und uns sagen, hey, ja, wir haben viele Probleme, aber wir sind eine schlaue Spezies, Homo sapiens halt, ne? Sapiens heißt Weisheit, also der Weise, der kluge Mensch, und diese Probleme gemeinsam anpacken, dann haben wir eine ganz gute Chance, die auch alle zu lösen. Diese Haltung ist viel vernünftiger. Das ist wie bei so einem Fußballteam. Wenn du vor dem Spiel schon in der Kabine vom Trainer hörst, ihr seid schlecht, ihr habt keine Chance, ihr werdet verlieren. Na, mit was für einer Motivation läuft diese Mannschaft dann wohl auf den Platz? Und genauso ist das bei uns im täglichen Leben.
Mhm. Ja klar, also wenn wir den Glauben gar nicht mehr haben, brauchen wir gar nichts mehr zu tun. Ne? Wenn man denkt, wir
ohne Glaube ist alles sinnlos.
Ja, das stimmt. Und wir können dazu beitragen an der Zukunft, die wir jetzt gestalten, wie du gerade gesagt hast, unter anderem durch die Auswahl unseres Essens, sagt der Wissenschaftsjournalist Dirk Steffens. Dirk, du bist seit kurzem auch Botschafter für die Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima. Was hat dich denn dazu bewegt, diese Funktion einzunehmen?
Naja, das hängt mit all dem zusammen, was wir gerade besprochen haben. Also unter dem jetzigen Wirtschaftssystem, so wie wir es global betreiben, und es ist ein globales System, leidet vor allem der globale Süden. Den Menschen dort geht es schlecht. Und viele von diesen Populationen, menschlichen Populationen, da hängen davon ab, wie es dem Natursystem um sie herum geht. Oder um es ganz simpel zu sagen, das, was wir da wegholen an Holz, an Rohstoffen, an allem, das muss sich auch in Wohlstand und Bildung für diese Menschen niederschlagen können. Die müssen mit der Natur, die sie haben, mit der Fläche, die sie haben, auch Geld verdienen können. Die müssen ein vernünftiges Leben haben können. Und die Arbeit unserer Stiftung hilft, dass es so kommt. Denn wir sorgen dafür, dass es dort intakte Naturflächen gibt, die für die Menschen einen Wert darstellen und dass dieser Wert eben auch irgendwann mal bezahlt wird. Und das ist eine super Idee und ein Baustein dafür, die Erzählung von der Zukunft ein bisschen mehr in Richtung rosa und weg von grau zu schieben.
Vielen Dank, Dirk. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Alles, was wir jetzt essen, prägt unsere Zukunft und dessen sollten wir uns bewusst sein. Dirk Steffens sensibilisiert uns darauf zu achten, woher unser Essen kommt. Eat It heißt sein aktuelles Buch, wo das er rund um den Globus recherchiert hat, wie unsere Lebensmittelketten alle miteinander vernetzt sind und wie auch unser Essen diese Industrie mitprägt. Sie hören gerade global den Podcast der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima, eine Stiftung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Mein Name ist Anja Backhaus und ja, jeden ersten Freitag im Monat erscheint eine neue Folge. Wenn Sie Anregungen haben, dann gerne in die Kommentarspalte oder auch an podcast@allianz-entwicklung-klima.de. Vielen Dank und auf Wiedersehen.